Moin Moin. Yes, it is talk, der Podcast von It is for the World.
Moin Moin und herzlich willkommen zu LTIF Talk, dem Podcast rund um LTIFs. Heute geht's um eine Frage, die sich eigentlich jeder LTIF-Anleger stellen sollte, aber kaum jemand stellt sie sich. Wenn ich einen LTIF zeichne, kaufe ich dann ein Stück Windpark, kaufe ich einen Unternehmenskredit, kaufe ich ein Stück Private Equity Beteiligung, also an einem direkten Unternehmen, oder kaufe ich eigentlich was ganz anderes? Die Antwort ist relativ einfach. Häufig ist es was anderes. Ein erheblicher Teil der LTIFs, die heute am Markt sind, sind nämlich gar nicht Direktinvestoren, sondern sind sogenannte Dachfonds. Und genau darum geht's heute. Dachfonds-LTIFs. Was ist das eigentlich? Warum ist das erlaubt? Wer macht sowas? Und vor allem, was kostet es dich und wo liegen da für dich die Risiken? Legen wir mal los. Fangen wir ganz von vorne an. Was ist ein Dachfonds überhaupt? Im Englischen heißt Dachfonds Fund of Funds und der Name sagt eigentlich schon alles. Ein Dachfonds investiert nicht direkt in Vermögenswerte, sondern er kauft Anteile von anderen Fonds. Diese anderen Fonds nennt man Zielfonds oder Unterfonds. Das heißt, als Anleger hättest du gar keine direkte Beteiligung an einem Windpark oder hier an einem Mittelständler in Deutschland, sondern du hättest Anteile an einem Dachfonds. Und der Dachfonds, der hält Anteile an einem oder mehreren Zielfonds und erst die Zielfonds, die investieren eigentlich in die eigentlichen Assets. Du bist also, ganz salopp gesagt, zwei Etagen vom eigentlichen Investment entfernt. Das war übrigens bei LTIFs nicht immer so. Unter LTIF 1.0, dem Regelwerk aus 2015, waren Dachfondsstrukturen weitestgehend ausgeschlossen. Man durfte eben nur in andere LTIFs investieren oder in bestimmte europäische Fonds für Sozialunternehmertum. Das war also sehr eng gefasst. Und dann kam die Reform 2024 und seitdem dürfen LTIFs auch in OGAFs, also klassische Publikumsfonds, oder in europäische alternative Investmentfonds investieren. Und das hat dieser Dachfondsstruktur im LTIF-Markt eigentlich erst den richtigen Push gegeben und die Tür geöffnet. Dabei gibt es eigentlich klare Bedingungen. Die Zielfonds müssen selbst wieder in LTIF-konforme Anlagen investieren und sie dürfen selbst nicht mehr als 10% ihres Anlagevermögens in andere Fonds halten. Also das soll dazu dienen, dass man nicht endlos viele Fondsebenen irgendwann hintereinander schaltet. Die BaFin hat dazu auch einen Fachartikel geschrieben und das nochmal ausdrücklich bestätigt. Und diese Erweiterung ermöglicht es eben jetzt Anbietern, echte Dachfondsstrategien zu verfolgen. Die Kanzlei Linklaters hat auch ergänzt, dass Dachfonds sogar als Feeder und als Dachfonds ausgestaltet werden können, also als Feeder eines Smarter-LTIFs. Da kommen wir vielleicht mal bei einer anderen Folge drauf, was das sein kann. Und die Konzentrationsgrenze innerhalb dieser Dachfonds-LTIFs, die wurde von 10% auf 20% angehoben. Das heißt, ein einzelner Zielfonds darf maximal 20% des Dachfonds ausmachen. Rechnerisch heißt das, ein Dachfonds-LTIF wird in der Praxis mindestens 5 Zielfonds halten. Diese Zahl findet man in der Verordnung jetzt nicht explizit, aber das kann man sich mal grundsätzlich so merken. So. Ist das Ganze jetzt eigentlich eine theoretische Möglichkeit oder wird das tatsächlich so gemacht? Es wird tatsächlich gemacht und zwar von etablierten Namen. Munich Private Equity zum Beispiel, früher als RWB bekannt, ist einer der ältesten Anbieter von Private Equity Dachfonds für Privatanleger in Deutschland. Die haben einen LTIF, MPE, Mid-Market Private Equity LTIF und das ist ein klassischer Dachfonds. Der ist breit diversifiziert über ausgewählte Zielfonds. Und MPE hat in den vergangenen Jahren auch regelmäßig Auszahlungen aus älteren Dachfondsstrukturen, die nicht LTIFs waren, an Privatanleger vorgenommen. Das heißt, für sie ist die Dachfondsstrategie ein zentrales Verkaufsargument, um Privatkunden den Zugang zu Private Equity zu ermöglichen. Auf der anderen Seite Hamilton Lane, ein großer US-amerikanischer Private Markets Manager. Die haben einen LTIF draußen, der heißt Hamilton Lane Private Markets Access. Und das ist eine Multi-Manager-Strategie, der investiert in Primärfonds, in Co-Investitionen und in Sekundärtransaktionen. Also ein sehr breiter Dachfonds-Ansatz, auch wenn das eben kein lupenreiner Dachfonds in seiner Strategie ist. Und die Hansa Invest hat als Service-KVG den Porter Equity LTIF aufgelegt. Das ist ein Dachfonds, der investiert in Private Equity, Venture Capital und Private Debt. Und dann gibt es noch einen Manager aus Frankreich, Edmond de Rothschild, der ebenfalls einen Private Equity Dachfonds aufgelegt hat nach der entsprechenden Verordnung, die seit 2024 gilt. Das heißt, wir reden hier nicht über eine Nische, sondern tatsächlich über ein etabliertes Modell, das auch von großen und zum Teil seriösen Asset Managern konsequent eingesetzt wird, um hier entsprechend Strategien an den Markt zu bringen. Was hat das denn jetzt eigentlich für Vorteile? Warum sollte ich denn als Anleger überhaupt in einen Dachfonds investieren wollen, anstatt direkt zu investieren? Der allerwichtigste Punkt ist tatsächlich Diversifikation, und zwar über verschiedenste Dimensionen. Ein einzelner Private Equity Direktfonds investiert typischerweise in 10 bis 20 Unternehmen. In einem bestimmten Zeitraum, in einer bestimmten Region, also recht konzentriert. Ein Dachfonds dagegen streut über mehrere Zielfonds. Unterschiedliche Jahrgänge, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Unterstrategien. Das heißt, mit einem einzigen Produkt bekommst du eine deutlich breitere Risikostreuung. Der zweite Punkt, Zugang zu den Top-Managern. Große Namen wie KKR, Blackstone, Apollo. Deren Fonds sind normalerweise institutionellen Investoren vorbehalten. Da sind Mindestzeichnungen von 5 bis 10 Millionen Euro keine Seltenheit. Das heißt, den meisten Privatanlegern stehen diese Strategien gar nicht offen. Ein Dachfonds, der bündelt aber das Kapital von vielen Kleinanlegern und kann dann als großer institutioneller Investor quasi dort auftreten, und damit bekommt auch der Privatanleger indirekt Zugang zu Strategien, die ihm sonst komplett verschlossen wären. Hamilton Lane bezeichnet das auch als sogenannten Multi-Manager-Vorteil. Und der dritte Vorteil, die Jahrgangsdiversifikation oder im Fachjargon auch Vintage Diversification genannt. Stell dir mal vor, du hättest 2008 in nur einen einzigen Private Equity Fonds investiert, mitten in der Finanzkrise. Das hättest du unmittelbar in deinem Portfolio gespürt. Wer dagegen zur gleichen Zeit in einen Dachfonds mit Commitments aus den Jahrgängen 2006 bis 2010 investiert war, wurde durch die Streuung über verschiedene Einstiegszeitpunkte deutlich abgepuffert. Das heißt, für Anleger ohne eigene Erfahrung in der Fondsselektion ist das tatsächlich oft der pragmatischere Einstieg. Und auch operativ gibt es tatsächlich echte Vorteile. Du hast halt nur ein PRIP, eine ISIN, ein Depot, ein Reporting. Das heißt, du musst dir nicht selbst ein Portfolio aus mehreren Einzelfonds zusammenbauen und dafür eben Due Diligence auf Zielfonds-Ebene betreiben und hast auch eben nicht diese Komplexität von mehreren Reportings. Das klingt jetzt alles fast so gut, aber wo ist jetzt der Haken? Der Haken hat vor allem zwei Namen. Zum einen doppelte Gebühren und zum anderen Bewertungsverzögerung. Fangen wir mal mit den Gebühren an. Das ist in meinen Augen das gravierendste Problem. Der Dachfonds selbst erhebt eine Verwaltungsgebühr für seine Arbeit als Fondsselekteur. Die Zielfonds wiederum erheben aber auch ihrerseits Managementgebühr und Performance-Fee. Das heißt, der Anleger trägt beide Ebenen. Und das sieht er auf den ersten Blick oft gar nicht. Nehmen wir mal ein einfaches Rechenbeispiel. Nehmen wir an, ein Private Equity Zielfonds verlangt 2% Managementgebühr pro Jahr. Plus 20% Carried Interest auf Gewinne über einer bestimmten Hurdle Rate, was weiß ich, 8%. Und dein Dachfonds, der verlangt selbst auch nochmal 1% obendrauf. Das heißt, du landest in einer komplett anderen Kostengrößenordnung, als wenn du direkt investieren würdest. Nur mal zur Einordnung eine Marktzahl. Die Scope-LTIF-Studie 2025 nennt für die teuerste Anteilsklasse eine durchschnittliche Managementgebühr von 1,9% pro Jahr über alle LTIFs hinweg. Und die Verbraucherzentrale hat auch mal darauf hingewiesen, dass gerade Dachfonds eben besonders teuer seien. Das zweite Problem ist die Bewertungsverzögerung. Private Markets Fonds bewerten ja ihr Portfolio nicht täglich, geht ja nicht, sondern in der Regel quartalsweise nach den sogenannten IPEF-Richtlinien, also den International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines. Beim Dachfonds kommt da jetzt noch eine Ebene drauf. Das heißt, er kann seinen eigenen Nettoinventarwert ja erst berechnen, wenn die Zielfonds ihren aktuellen Wert geliefert haben. Und wie stark sich das auswirkt, das hängt wiederum vom Reporting-Zyklus und den Strukturen der Zielfonds im Einzelfall ab. Aber in Marktphasen, wo ich eben starke Bewegungen habe, da kann der ausgewiesene NAV auf Dachfondsebene die wirtschaftliche Realität eben nur mit großer Verzögerung widerspiegeln. Und damit sind wir auch beim dritten Risiko, das ist nämlich die eingeschränkte Transparenz. Wenn du in den direkt investierenden LTIF investierst, dann siehst du über das Portfolio-Reporting ja relativ unmittelbar, wohin dein Geld geht und was gehalten wird. Bei einem mehrstufigen Dachfonds ist die unterste Ebene für Endanleger oft nur mittelbar einsehbar. Die Frage, in welche Unternehmen investiert mein Geld eigentlich, lässt sich eben nur sehr selten sehr präzise beantworten. Man bekommt halt hin und wieder mal so das ein oder andere Zielunternehmen als Beispiel geliefert, aber dass man tatsächlich konsistent weiß, wo die einzelnen Dachfonds investiert sind, bis auf Einzelunternehmen eben, das ist tatsächlich super, super selten. Und jetzt gibt es noch einen Begriff, der wird aber oft mit dem Dachfonds-Begriff verwechselt. Und zwar ist das ein Multi-Asset-LTIF. Ist das jetzt dasselbe? Nein. Und das ist ein wichtiger Unterschied, den viele Anleger eben nicht kennen. Beide investieren in verschiedene Anlageklassen oder Strategien, aber auf völlig unterschiedliche Weise. Ein Multi-Asset-LTIF hält seine verschiedenen Anlageklassen direkt im eigenen Portfolio. Das heißt, er kauft selbst Private Equity Beteiligungen, vergibt selbst Unternehmenskredite, erwirbt selbst Infrastrukturanlagen. Es gibt aber nur eine einzige Vorebene, also er ist Direktinvestor, aber das eben über mehrere Assetklassen hinweg. Das heißt, erstmal eine geringere Gesamtkostenquote, aber auch höhere Anforderungen an den Manager, denn der muss ja jetzt tatsächlich Kompetenz in all diesen Assetklassen haben. Und da gibt es meines Erachtens nur wenige, die das wirklich glaubhaft darstellen können. Ein Dachfonds-LTIF, der hält eben keine direkten Beteiligungen an den Unternehmen oder an Infrastruktur. Der hält Anteile an anderen Fonds, die wiederum direkt investieren. Das heißt, er ist Investor zweiter Ordnung und es gibt mindestens zwei Fondsebene. Mit all den Nachteilen, die wir gerade hatten. Doppelte Kosten, Bewertungsverzögerung. Aber der Manager selbst muss halt auch nicht in allem Experte sein, sondern der kann eben spezialisierte Zielfonds einsetzen, die in ihrer jeweiligen Nische deutlich besser aufgestellt sind als eben ein Generalist. Ein Dachfonds kann dabei eben sowohl in eine einzige Assetklasse breit diversifizieren, als auch über verschiedene Assetklassen hinweg. Jetzt nochmal zum Mitnehmen so ein Merksatz. Multi-Asset heißt eine Ebene, mehrere Assetklassen direkt. Dachfonds heißt mehrere Ebenen, Fondsanteile statt Direktbeteiligung. Kostendopplung entstehen nur beim Dachfonds. Wer beide Modelle im Depot mischt, sollte sich mal klar machen, auf welcher Ebene er eigentlich jetzt was dupliziert. Und für alle, die jetzt vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen wollen, schaut einfach mal auf LTIF World. Da haben wir einen Artikel zum Thema Multi-Asset-LTIFs, Diversifikation oder Verbesserung. Kann man noch mal ganz in Ruhe nachlesen. So, bevor wir zum Fazit kommen, nochmal ein bisschen was Langweiliges. Regulatorik. Zwei Dinge sind da relevant. Erstens, Zielfonds müssen selbst LTIF-konform investieren und dürfen nicht mehr als 10% in andere Fonds stecken, haben wir am Anfang schon mal. Zweitens, die Konzentrationsgrenze. Kein einzelner Zielfonds über 20% des Dachfonds. Für offene versus geschlossene gibt es auch noch einen kleinen Unterschied bei der KVG-Erlaubnis. Die BaFin differenziert da ausdrücklich. Das heißt, wenn ich einen geschlossenen FIDA oder Dachfonds habe, dann muss die Erlaubnis der Kapitalverwaltungsgesellschaft auch die Vermögensgegenstände der Zielfonds abdecken. Das heißt, die BaFin schaut hier auch eben auf Zielfondsebene. Wenn ich einen offenen Dachfonds-LTIF habe, dann ist die Durchschau nicht nötig. Da reicht eben eine Erlaubnis für Wertpapierinvestitionen. Das betrifft jetzt aber eher die Anbieter als die Anleger direkt, aber das zeigt einfach mal, wie unterschiedlich die Strukturen im Hintergrund aufgesetzt sind. Für Anleger ist es eben praktisch, schaut einfach mal in die PRIP-Kits rein oder in den Prospekt, sucht mal gezielt nach Kostenstrukturen auf beiden Ebenen, Dachfonds und Zielfonds. Vernünftige Anbieter weisen das eben in der Gesamtkostenquote inklusive der durchgereichten Zielkosten, Zielfondskosten aus. Worauf müsst ihr noch achten? Auf Interessenkonflikte. Wenn jetzt ein Asset Manager sowohl in Dachfonds als auch in Zielfonds investiert, also als Manager, dann kann eben durchaus ein Anreiz entstehen, hauseigene Fonds zu bevorzugen. Das ist zwar auch regulatorisch wieder begrenzt, aber man sollte das im Einzelfall mal prüfen. Und am Ende des Tages schaut euch mal die Qualität der Zielfonds an. Ein Dachfonds mit renommierten und langjährig nachgewiesenen Managern liefert meines Erachtens eben bessere Diversifikationseffekte, als wenn da jetzt ein Dachfonds ist, der in unbekannte oder junge Manager investiert. Das ist meines Erachtens eine Diversifikation nicht zwangsläufig gegeben. Fassen wir also nochmal zusammen. Der Dachfonds-LTIF ist keine Ausnahme, sondern seit der Reform 2024 durchaus etabliert und auch von großen Managern viel genutzt. Er öffnet den Zugang zu einer Fondslandschaft, die sonst institutionellen Investoren vorbehalten bleibt, und er bringt meines Erachtens echte Diversifikationseffekte, und das über Manager, Jahrgänge und Strategien hinweg. Aber das Ganze ist eben nicht umsonst. Ihr zahlt doppelte Gebühren, ihr habt eine mögliche Bewertungsverzögerung und ihr habt auch möglicherweise eine eingeschränkte Transparenz bis auf die unterste Ebene. Die wichtigste Frage für jeden, der einen LTIF zeichnet, ist, handelt es sich jetzt hier um einen direkt investierenden LTIF oder um einen Dachfonds? Gibt auch Mischgeschichten. Der Hamilton Lane ist ein gutes Beispiel. Aber die Antwort bestimmt am Ende des Tages eigentlich, was ihr bekommt, was ihr zahlt und was ihr vor allen Dingen am Ende seht. Das war's für heute schon wieder bei LTIF Talk. Vollständigen Artikel mit allen Quellen findet ihr auf LTIF World. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und viele Grüße aus Hamburg.
Das war's schon wieder mit LTIF Talk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.